Der Bundesrat will die UBS mit strengen Regeln und einem 20 Milliarden Sicherheitsbuffer an Kandare nehmen. Bringt das Stabilität oder Schatz der Schweizer Bank? Die Löhne der Beamten sind mehr gewachsen als die von allen anderen. Lässt sich das erklären oder ist das Verschleuderung von Steuergeld? Und aus dem Fall um den Nazi-Trainer Patrick Fischer wird ein Fall um den SRF-Moderator und Journalist Pascal Schmitz. Ist das jetzt nur noch eine Hexenjagd? Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, los ist zu. Meine Gäste heute sind die Grünen, Katharina Prelitsch-Schuber, GLP-Fraktionschefin Corinna Gredig und der SVP-Vizepräsident Thomas Matter. Ich bin Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. Es ist das schönste Frühlingsfest der Schweiz am letzten Montag. Das Zürcher Sechsi läuten natürlich einmal mehr. Eine tolle Atmosphäre in der Stadt, einen relativ schnellen Böck und eine neue tolle Drohnenperspektive bei unserer Live-Übertragung. Kompliment an alle, die da zum Klingen dazu beigetragen haben. Und bis gestern hatte ich eigentlich auch noch einen Frust gehabt, wo aber mein ehemaliger Unihockeyverein HC Riechenberg Winterthur endlich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Schweizer Meister geworden ist, war aller Frust weggeblasen. Herzliche Gratulation für die tolle Leistung nach einer nicht ganz einfachen Saison. Corinna, Lust und Frust bei dir diese Woche?
Lust ist sicher die Lebensfreude, die man das Wochenende gesehen hat. Traumhaftes Frühlingswetter, alle waren draussen, bröteln, grillieren, wandern. Das war wirklich absolut toll gewesen. Wahrscheinlich schauen jetzt auch noch nicht so viele Leute zu, wie ja, mal schauen. Ja, aber vielleicht erst später am Abend. Also von dem her, besser hätte es das Wochenende fast nicht sein können. Frust, etwas, das ich heute Morgen gelesen habe, mitgenommen habe, wo ich einfach finde, dass wir uns zu wenig bewusst. Ich habe heute Morgen ein Interview gelesen mit einer europäischen Richterin, die am Internationalen Strafgerichtshof tätig ist. Sie ist von den US-Sanktionen betroffen. Donald Trump hat sie auf die Sanktionsliste getan, weil ihm das nicht gepasst hat, etwas, was sie gemacht hat an dem Strafgerichtshof. Und sie hat von einem Tag auf den anderen nicht mehr auf die E-Mail zugreifen, Bankkonto gesperrt, Kreditkarten weg. Fotos auf der Cloud, alles, kein Zugriff mehr. Und da sind wir uns, glaube ich, wie zu wenig bewusst. Die digitale Abhängigkeit, die wir alle haben von den USA, die ist massiv. Und die sind wir uns häufig zu wenig bewusst.
Katharina Prelitsch-Schuber, Freude und Ärger bei dir?
Ja, die Freude, das scheint ein bisschen ähnlich zu sein. Oder wirklich zuzuschauen, wie die Blumen wachsen, dass Vogelgezwitscher im Nachbarsgarten Frösche hören, quaken, das ist ein Frühlingsgefühl, das ist wunderschön. Und auf der anderen Seite, ja, mir geht es noch etwas allgemeiner. Oder? Also, einer von der Frust ist wirklich, ich träge es manchmal fast nicht mehr jeden Tag, x-mal den Trump zu hören mit wieder irgendeiner neuen, oberschrägen Idee. Und dann, das hat mich wirklich betroffen gemacht. Der Tod von Monika Stocker war doch eine Weggefährtin, lange Zeit. Ja, Zürcher Altstadträtin, sie war auch Nationalrätin. Ja, das hat mich getroffen und zeigt einmal mehr halt auch die Endlichkeit. Aber eine Frau, die nicht zuletzt für uns Frauen so vorgekämpft hat, so immer hergestanden ist, jetzt ist sie nicht mehr da.
Dankeschön. Thomas Matter, Freude und Ärger bei dir?
Ja, Freude muss ich halt auch mit dem kommen. Nein, es war wirklich ein wunderschönes Frühlingswochenende. Und ich konnte das erste Mal wieder grillieren gestern daheim. Das ist immer ein Happening. Am ersten Grilltag des Jahres. Jetzt hoffe ich einfach, dass so die schrägen Klimaaktivisten jetzt das schöne Wetter noch verteufeln. Und dass man plötzlich ein schlechtes Gewissen hat, das schön ist. Aber ich habe es genossen.
Und der Frust?
Ist eigentlich gesehen, als ich heute Morgen gehört habe, was meine jüngste Tochter erlebt hat, gestern oben im Ausgang in der Stadt Zürich. Und zwar wohlverstanden, nicht im Kreis 4-5, sondern im Kreis 1. Also erstens ist der ganze Verkehr kollabiert aufgrund von der Verkehrspolitik von der Stadt Zürich. Dann hat der Rest noch die Autopause gegeben, die ja gar nicht irgendjemand parkieren wollen, sondern ein bisschen rumfahren. Und dann ist sich der ÖV auch noch selber im Weg gestanden. Die Tram haben sich gegenseitig blockiert. Am Schluss ist man im Kreis 1 nur noch zu Fuß unterwegs. Hat man zu Fuß unterwegs sein. Und in dieser Gruppe, die sie im Ausgang waren, hatten es ein paar junge Frauen gehabt. Also meine Tochter ist 18. Und sie sind permanent angemacht worden. Auf offener Strasse. So angemacht worden, dass sie die Stadt wieder verloren haben. Und ein bisschen in ruhigere Gegend, auf Herliberg, in Oceanbar. Dort haben sie den Rest von oben noch geniessen können. Aber ich finde das schon unglaublich bedenklich, wenn junge Frauen zu oben nicht mehr in den Ausgang gehen in der Stadt Zürich. Und ich rede vom Kreis 1. Und da muss ich auch sagen, es war also nicht der Hans Uli vom Muttental, den sie nachgemacht haben. Es sind ein bisschen andersdenkende kulturelle Personen gesehen. Und ich würde sagen, also Multikulti war für die jungen Frauen gar keine Bereicherung gewesen.
Danke vielmals. Kommen wir zum ersten Thema. Ein milliardendick Sicherheitspolster für die UBS, das will unsere Landesregierung.
Der Bundesrat zieht die Lehren aus den vergangenen Bankenkrisen und will die UBS an die Kandare nehmen. Strengere Regeln für systemrelevante Banken sollen das Risiko für die Steuerzahlenden und die Volkswirtschaft verkleinern. Konkret mehr Eigenkapital. Die UBS soll so viel Geld auf die Seite tun, dass sie ohne staatliche Rettung über die Runde kommt, sollten ausländische Tochtergesellschaften pleite gehen. Der Sicherheitsbuffer wird die Bank 20 Milliarden Dollar kosten. Gegner der neuen Regulierung warnen vor einem Wettbewerbsnachteil und dem Wegzug von der UBS.
Thomas Matter, es ist doch ganz klar, was der Bundesrat will im Kern. Im Kern soll nicht der Steuerzahler, soll nicht der Staat gerade stehen, sondern der Aktionär, Besitzer der Bank.
Ja, das will natürlich, das wollen wir alle. Aber man kann es natürlich auch übertreiben. Wir wollen einen Weg finden, wie eine global systemrelevante Bank noch sicherer wird, aber trotzdem noch wettbewerbsfähig ist. Weil nur eine wettbewerbsfähige Bank ist eine gesunde Bank.
Und das ist sie mit dem Polster nicht mehr, 20 Milliarden. Also das muss doch irgendwo drin liegen.
Also heute kostet das Eigenkapital je nachdem zwischen 10-12%, hartes Eigenkapital. Und das sind zusätzliche Kosten, die eine UBS hat, die andere global systemrelevante Banken nicht haben, bei weitem nicht. Und ich glaube, dass die Wettbewerbsfähigkeit massiv eingeschränkt würde und würde fast den Wett machen, dass die UBS bzw. die Aktionäre, oder? Die Mehrheit der Aktionäre der UBS sind, die wohnen im Ausland. Und die werden die UBS dazu zwingen, den Hauptsitz zu verlegen, weil sie sind nicht gewillt, so eine tiefe Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften.
Also.
Und ich sage nochmal, wenn eine Bank nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dann kann sie noch so viel Eigenkapital haben. Es wird ihr nicht helfen.
Also, Wettbewerb ist wichtiger als Sicherheit. Man muss ein gutes Maß finden, um das austarieren. Und jetzt ist zu viel Sicherheit, sagt Thomas Matt.
Ich glaube, das ist das, was man jetzt endlich lehren müsste. Es ist ja nicht das erste Mal, wo die Schweiz für eine Grossbank gerade stehen musste. Gerade der Chef der jetzigen UBS-Grossbank vor ein paar wenigen Jahren hat die Schweiz auch müssen mit Milliarden sie sichern. Nein, im Gegenteil. Oder man wird wettbewerbsfähig, wenn man sicher ist. Das ist ja der Punkt. So geht es wie mit etwas arbeiten, das gar nicht rum ist. Und dann geht es mal verlustig, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Das ist Unsicherheit, das ist nicht wettbewerbsfähig. Wenn man international weiss, das ist total unterlegt, das Geld ist sicher, genau das macht es für viele nachher sicher zu kommen. Das war ja umgekehrt der Zusammenbruch von der CS, es war ja nichts faktenbasiert. Vertrauensverlust, hat man gesagt. Und jetzt gibt man das Vertrauen zurück mit der Unterlegung.
Eigenkapital schafft mehr Vertrauen.
Ja, wir haben das Dilemma. Und das Dilemma ist, Stabilität, oder, die man vom Finanzplatz Schweiz will. Aber natürlich, man kann das nicht nur für uns anschauen. Unsere Banken sind in einem internationalen Umfeld tätig. Wir haben jetzt noch eine einzige verbliebene Grossbank. Und wir sind ein Land, das eine grosse Exportindustrie hat, wo auch eine Grossbank braucht, die entsprechend tätig ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Und da sind wir in einem Dilemma drin. Wie schaffen wir möglichst viel Sicherheit einerseits, aber auch, wie schauen wir jetzt dafür, dass die Bank eben wettbewerbsfähig bleibt. Das ist keine einfache Ausgangslage, die wir hier haben. Wir haben ja mehr als 2 Dutzend verschiedene Massnahmen, die wir im Moment im Parlament auf dem Tisch haben. Und es ist unsere Aufgabe, jetzt hier den richtigen Mittelweg finden zwischen Stabilität einerseits, aber die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren.
Eben nochmal, die Wettbewerbsfähigkeit steigt dann, und das muss man irgendwann auch wirklich ins Denken einbauen, wenn man weiss, dass mit dem Geld, das da ist, das ist vorhanden, mit dem kann man auch international funktionieren. Oder die SNB und die FINMA sind ganz klar hinter diesen Massnahmen und haben vor allem die SNB auch gesagt, dass man genau international an dem dran sei, dass man mehrere Jahrzehnte das jetzt schon als das eines der grössten Risiken anschaut und man darum dort hingehen will. Von dort her zeigen wir einfach, wie man muss vorgehen muss.
Also eine bombensichere Bank, sagt Katharina Preditschuber.
Ja, wir wollen eine bombensichere Bank, selbstverständlich. Übrigens, der Steuerzahler hat bis jetzt noch nie etwas zahlen müssen. Faktisch hat der Steuerzahler immer etwas verdient bei einer Rettungsaktion. Aber das
kann jetzt sein.
Nein, jetzt bin ich dran. Und, oder wenn ein UBS extrem viel Eigenkapital hat, aber sie macht Verlust, weil sie das Eigenkapital muss zahlen muss. Sie muss ja eine Rendite erwirtschaften, sonst kommt sie das Kapital nicht über. Ich habe lieber eine gesunde Bank, die wettbewerbsfähig ist, wo das Ziel, unser Vorschlag, den wir im Parlament einbringen werden, ist ja, dass sie am Schluss, sollte es eine Krise geben, 100% Eigenkapital können hinterlegen bei ausländischen Beteiligungen. Aber erst in dem Fall, wo das Eigenkapital auf ein gewisses Niveau sinkt, mit einer sogenannten, ich will jetzt nicht kompliziert sein, AT1-Anleihe, aber die sind einfach einiges billiger, als wenn man von Anfang an hartes Eigenkapital braucht. Und darum glaube ich, werden wir schon eine Lösung finden, die am Schluss alle zufrieden sind.
Aber ist nicht das Problem. Die UBS kommt und sagt immer nur, du hast es vorher gesagt, wir ziehen aus der Schweiz weg, ist gefühlt null kompromissbereit. Da muss doch der Bundesrat kommen mit einem harten Vorschlag.
Ja, wir haben jetzt eben die Vorschläge auf dem Tisch und es ist so, dass es eine strengere Regulierung brauchen wird. Das ist absolut klar. Aber es ist ja nicht nur die UBS, oder? Es ist auch die Schweizer Wirtschaft, die ganze Exportindustrie, die sagt, es wird für uns schwieriger, wenn wir die Grossbank den Zugang verlieren, dann wird es auch für uns schwieriger.
Aber hast du das Gefühl, die UBS sagt, tschüss Schweiz, alle Filialen werden geschlossen? Das ist doch keine
Realität. Nein, natürlich nicht. Aber es hängt viele Arbeitsplätze damit ab. Und es ist ein Teil, gerade wenn man einen internationalen Standort bleiben will, dann ist es so, dass eine Grossbank eben da auch einen gewissen Zugang gibt. Und da müssen wir jetzt die richtige Regulierungsstrenge brauchen. Und dass es eine strengere Regulierung brauchen wird, das ist so eine
Geschichte. Schluss sind es ja die Aktionäre und die wollen, wie der Thomas Matter richtig gesagt hat, nicht unbedingt die strengste Regulierung. Die haben andere Interessen. Und am Schluss sind es dann halt die UBS zwingen zum Weggehen. Arbeitsplätze gehen verloren. Anbindung von der Schweizer Wirtschaft und so weiter. Das ist doch ein grosses Risiko.
Es gibt gewisse Aktionäre, die den schnellen Gewinn wollen. Es gibt zum Glück auch andere, die Nachhaltigkeit wollen und die ihre Anlagen gesichert wollen. Ich komme nochmal auf CS zurück. Es waren nicht irgendwelche Facts, sondern ein sogenannter Vertrauensverlust, dass eben das, was die CS anbietet, gar nicht vorhanden ist. Und das ist jetzt eine Umkehrung, die kommen soll. Selbstverständlich international bleiben, aber doch nicht mit Geld, das nicht vorhanden ist. Und ich weise noch mal darauf hin, international ist genau das die Aussage, die man jetzt sagt, das muss grundsätzlich der Tenor werden. Dann gehen wir jetzt voraus, weil wir der eben Big to fail ist jetzt einfach nach wie vor und darum müssen wir jetzt mit gesicherten Angaben auch vorgehen.
Gut, aber geht es nicht um das? Oder? Karin Keller-Sutter hat das auch gesagt. Eine gute Regulierung muss auch ein schlechtes Management aushalten.
Genau. Absolut. Ja. Das ist so. Und ich meine, du hast gesagt, es wird nochmal massiv eine Verschärfung geben bei all den Vorteilen, sei das Liquidität, sei das Eigenkapital, sei das Instrument für die FINMA und so weiter. Also der Fall CS, der wird noch lange nachhallen. Das ist auch richtig so. Ich bin auch froh, dass zum Beispiel, wenn eine global systemrelevante Bank oder generell systemrelevante Banken in eine Krise reinkommen, dass die FINMA jetzt Boni kürzen kann, Boni streichen kann, Dividendenausschüttungen verbieten kann und so weiter. Aber was wir immer wissen müssen, und ich höre die jetzt schon, je mehr Eigenkapital die UBS braucht für die Hinterlegung, je teurer wird alles für Kunden. Also,
da gibt es aber andere, die sagen, das schlägt überhaupt nicht zu den Kunden durch.
Sicher wird
es. Wegen der Konkurrenz.
Muss ja durchschlagen. Die Hypotheken werden steigen, die Hypothekenzinsen werden steigen. Die UBS muss sich ja dann irgendjemand gegenfinanzieren für das zusätzliche Eigenkapital, das sie ja gar nicht brauchen würde. Sie braucht es ja nur.
Also, wenn man andere Anlagen. Ja.
Sag mal den Satz fertig.
Eben, wenn man andere Auswertungen anschaut, dann sieht man ganz klar, dass die UBS das Geld jetzt schon fast hat, dass es praktisch keine Auswirkungen wird haben. Das sind jetzt Angstszenarien, die aufgemalt werden, damit man nicht strenger am Schluss regulieren.
Aber ist es nicht so, CS-Untergang, alle ein grosses Gefühl von der ganzen Politik, muss das und das machen. Je länger das zurückzieht, liegt, desto netter wird man wieder, desto mehr vergisst man.
Das stimmt eben nicht. Eben, wir haben über 2 Dutzend Massnahmen im Moment im Parlament. Also, es ist nicht so, dass nichts passiert ist, gar nicht. Aber man muss halt einfach auch sehen, dass international, mit wem hat man eine Konkurrenz? Mit US-Banken beispielsweise. Und dort geht es genau in die andere Richtung. Dort wird im Moment dereguliert. Und dann müssen wir das richtige Mass finden. Und ihr habt gesagt, auch das Mass vom Bundesrat, das ist euch zu wenig, ihr wollt noch weitergehen. Und dann muss man die ökonomische Realität halt im Auge behalten, dass man eine Regulierung findet mit Mass. Und das ist unsere Aufgabe im Parlament. Ihr habt gesagt, ihr wollt noch weitergehen. Gleichzeitig wollt ihr einen ausgebauten Sozialstaat.
Wir haben noch zwei weitere Themen, meine Lieben. Es wird noch diskutiert im Parlament. Wir werden sicher noch einmal diskutieren. Aber die grosse Frage ist, verdienen Beamte in der Verwaltung zu viel? Das ist nämlich unser zweites Thema.
Die Schweizer Löhne sind letztes Jahr um 1,8% gestiegen. Das zeigt die Auswertung vom Bundesamt für Statistik. Deutlich besser als der Durchschnitt fahren die Angestellten von der öffentlichen Verwaltung. Sie kommen 3,3% mehr Lohn über. Gleichzeitig stellt gerade der Bund immer mehr Leute ein. Die Jungfreisinnigen sagen deren Entwicklung den Kampf an. Ihre Verwaltungsbremsinitiative verlangt, dass Personalausgaben vom Bund prozentual nicht stärker wachsen als der mittlere Schweizer Lohn.
Katharina Pellitschub, die Staatsangestellten verdienen schon grundsätzlich mehr und können ihren Lohn mit Abstand am meisten steigern. Kannst du mir das erklären?
Also erstens stimmt schon die erste Aussage nicht, dass man beim Bund deutlich
mehr... Da gibt es mehrere Studien.
Nein, da gibt es eine einzige Studie gemacht von einem Wirtschaftsverband und dann gibt es eine Gegendarstellung, sehr sauber.
Wie? Und PwC gibt es auch noch Studien.
Und es gibt vor allem dann die konkreten Zahlen, wo man wirklich die Analyse gemacht hat von den einzelnen Berufen, von den einzelnen Aufgaben, die die Leute haben. Und dann hat man klar festgestellt, die untersten Löhne sind ein Mühe höher. Ist auch richtig, da soll man Vorbild sein, weil dort geht es um zum Beispiel Reinigung, wo man auch davon leben soll. In der Mitte ist man absolut vergleichbar mit der Privatwirtschaft und oben ist man deutlich tiefer. Das ist die Realität. Aber man macht seit Jahren ein Bashing, kommt mit verkehrten Zahlen, dort irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen. Und wenn man es dann im Detail anschaut, sieht man, dass es nicht wahr ist. Und wir haben in den letzten Jahren teilweise nicht einmal Teuerung gezahlt beim Bundespersonal. Da ist Nachholbedarf in vielen Bereichen vorhanden.
Das glaube ich nicht.
Aber das ist ja das, was Katharina Prelitsch sagt. Oder? Sie sagt, die tiefsten Löhne sind ein bisschen höher. Man muss ein Vorbild sein. Man muss ein vorbildlicher Arbeitgeber sein. Das ist doch das, was wir auch erwarten.
Gut. Jetzt muss ich mal sagen, der Staat war ja immer vorbildlich. Früher war es aber so, dass die Löhne in der Privatwirtschaft höher waren als die Löhne bei Staatsangestellten mit der Begründung. Der Staatsangestellte verdient zwar ein bisschen weniger, aber sein Job ist sicher. Heute hat er beides. Heute hat er einen sicheren Job. Er hat übrigens, das ist eine Studie von einer Universität. Das ist nicht irgendwie.
Ja, mein Auftrag.
Es ist eine Studie. IWP hat die Studie gemacht. Kommt zum Schluss, dass Bundesangestellte haben 12-14% höhere Löhne im Median, im Durchschnitt, als in der Privatwirtschaft. Es kommt dazu, dass der Staat momentan doppelt so stark wächst wie die Wirtschaft. Und das seit Jahren. Das wird einmal ein Debakel geben, weil das kann sie nur machen, weil wir so gute Einnahmen haben von den Steuerzahlern. Aber irgendwann wird das einmal stagnieren oder sogar sinken. Und dann kann man die Staatsangestellten nicht mehr entlassen, weil sie so einen sicheren Job haben. Und dann gibt es ein Riesenproblem.
Also ist es richtig, dass die, ich sage jetzt die unteren Stufen, nicht der Mittelbau und auch nicht Kader, dass die mehr verdienen, weil der Staat muss ein Vorbild sein? Oder ist es genau der falsche Weg, weil sie gewisse Jobsicherheit haben, die in der Wirtschaft weniger da ist?
Es ist jetzt nicht nur das. Also die Statistik, es geht jetzt um die Lohnerhöhungen und die sind einiges höher als die der Privatwirtschaft. Und Staatsangestellte die machen auch einen guten Job. Ich finde das falsch, wenn man immer sagt, dass ein Beamtenbashing macht. Das finde ich falsch. Man soll anständig verdienen, aber wenn man im Schnitt immer mehr verdient als in der Privatwirtschaft, dann ist das einfach nicht richtig. Oder man hat der Job ist sicherer als in der Privatwirtschaft, plus eben dann noch mehr verdienen. Das ist nicht richtig, nicht gut, wenn man dann insbesondere den KMU dann die Leute absaugen
tut. Also ich bin ja aus der Wirtschaft und ich muss sagen, es wird immer schwieriger, Leute zu überzeugen, nicht zum Staat zu gehen, weil sie haben auch noch Goodies, die die Privatwirtschaft nicht bieten kann. Für Billig-Kitas, Bundesangestellte, GEAS, fahren gratis Züge und Tram. Dann haben sie meistens noch eine Woche mehr Ferien. Sonst noch Freitag, Homeoffice, Teilzeitarrangement, frühzeitige Pensionierung. Das kann die Privatwirtschaft einfach nicht bieten, weil es geht einfach nicht, wenn sie im Wettbewerb bestehen bleiben. Und das wird langsam für die Privatwirtschaft ein Problem. Wir sehen es ja bei der Zuwanderung. Die Hälfte der Zuwanderer, die erwerbstätig sind, gehen zum Staat arbeiten und fehlen nachher der privaten Wirtschaft.
Es gibt ja die Studie, die der Bund in Auftrag gegeben hat. PwC hat sie gemacht. Und die sagt, Logistiker verdienen 17% mehr als in der Privatwirtschaft. Eine Laborantin 26% mehr. Und da verstehe ich schon den Thomas Matter, wenn er sagt, ja, wir in der Privatwirtschaft haben es schwierig, da irgendwie Konkurrenz sein. Wir kämpfen ja um die gleichen Leute.
Also in den allermeisten Jobs, die beim Bund sind, sind das ganz spezifische Jobs. Darum hat man ja nachher auch festgestellt, wie unsorgfältig die Studie gemacht worden ist. Aber eben jetzt, das Bashing hat können weiter aufrechterhalten. Wenn es spezifische Jobs sind, dann ist es nicht ein Anfangslohn, den man teilweise damit verglichen hat. Nochmal, die Studie ist sehr klar, wo man nachher eine differenzierte Analyse gemacht hat. Unten ein Mühe besser, und da reden wir wirklich von unten, eben nicht mehr von der Laborantin und so weiter, sondern beispielsweise die Reinigung.
Dort ist es 18% mehr.
Eben, aber das ist auch richtig, es geht darum, können zu existieren, wenn man quasi nur 20 Franken pro Stunde verdient. Hallo. Und, oder wir haben in der Privatwirtschaft sehr hohe obere Löhne, die es nie gibt. Es gibt kein Millionensalär beim Bund. Es gibt keine tätigen Auswüchse, die man zum Beispiel bei den Banken haben. Von dort her und eben nochmal im Mittelmaß, wenn man es differenziert anschaut, hat man festgestellt, alleweil vergleichbar und nicht höher.
Aber der Logistiker aus der Privatwirtschaft, der finanziert ja dann die Löhne alle. Und dann ist es nicht richtig, wenn dann der Logistiker, der angestellt ist beim Bund, eben dann auch noch eine grössere Lohnerhöhung im Schnitt bekommt. Und dort, das ist das, wo man muss anschauen muss. Die Lohnerhöhungen im Schnitt sollen nicht mehr sein als die Lohnerhöhungen im Schnitt der
Person. Es ist praktisch nur der Logistiker, der Hauptchefigur, das andere ist nämlich ausgelagert. Von dort her stimmt auch diese Darstellung nur sehr
beschränkt. Aber es gibt noch einen anderen grossen Unterschied. In der Privatwirtschaft zahlt der Eigentümer die Löhne. Und beim Staat zahlt es der Steuerzahler. Und darum muss man dort erst recht genau schauen, dass es korrekt zu und her geht. Und ich bin der Meinung, die Löhne von Staatsangestellten sollten nicht höher sein als die Löhne von der Privatwirtschaft. Weil langfristig kommt es sonst nicht gut.
Eben, das hat man ja festgestellt. Ich wiederhole mich jetzt zum dritten Mal.
Das
genau. Ja, das behaupte
ich. Du sagst, in der untersten Stufe,
in der allerunterste Stufe,
sage
ich nochmal, es ist richtig, dass man im Minimum 4'000 Franken hat, ist richtig.
Einverstanden. Oder muss man politisch jetzt etwas dagegen machen? Es gibt ja jetzt die Verwaltungsbremsinitiative der Jungfreisinnung.
Ich finde das gut, dass es die Initiative gibt. Dann können wir das nochmal aufs Tapet. Offenbar haben wir da unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Studien. Und da sitzen wir zusammen und schauen das ganz, ganz genau an. Aber Fakt ist so, eben, man hat neben diesen Zahlen, neben diesen Löhnen eben auch mehr Sicherheit, wenn man beim Staat angestellt ist. Und das muss man auch in einem Gesamtkontext sehen. Und der ist meines Erachtens im Moment ist das nicht gut eingestellt. Da müssen wir wieder schauen, dass wir da wieder in ein besseres Gleichgewicht
hineinkommen. Also auch da muss man vielleicht noch etwas nochmal
ausschauen. Ein Satz, ja.
Ja. Oder der sogenannte Beamtenstatus, den gibt es schon längst nicht mehr. Den haben wir abgeschafft. Von dort her einfach die Sicherheit von einem Job ist nicht mehr da, wie das immer wieder noch behauptet wird.
Ja. Absitzung vom Eishockey. Nazi-Trainer Patrick Fischer zieht weiter in Kreis.
Der Pascal Schmitz steht vorerst nicht mehr vor der Kamera. Über seine Zukunft äußert sich SRF nicht. Gleichzeitig gibt er sein Nebenamt als Stadionsprecher bei den Lakers auf. Die Weltwoche hat publik gemacht, dass der Journalist vor seiner Zeit bei SRF rassistische und vulgäre Facebook-Posts gemacht hat. Der Pascal Schmitz steht am Pranger, seit er über das gefälschte Corona-Zertifikat von Patrick Fischer berichtet hat. Der Eishockey-Nazi-Coach hat sich am Journalist bei einem Mittagessen anvertraut und nach der Publikation seinen Job verloren.
Corinna Gredig ist ein Moderator und Journalist beim Schweizer Fernsehen. Nach diesen primitiven und rassistischen Äußerungen auf Facebook noch tragbar für dich?
Die Äußerungen, die ich jetzt gelesen habe und gemacht habe, sind absolut inakzeptabel und völlig daneben. Und ist natürlich schon so, oder? Mit dieser Geschichte, jetzt, wo war, man hat ihn nachher gesehen, auftreten im 10 vor 10. Es hat Interviews gegeben. Es ist plötzlich eine Personalisierung hat stattgefunden vom Journalist selber. Und dann ist halt schon das Sprüchli mit «Wer im Glashaus sitzt», oder? Ist dann mehr angreifbar. Und das war ein grosser Fehler, hätte ich jetzt nie gemacht. Insbesondere eben, man weiss doch, was man selber gemacht hat, auch wenn es lang her ist. Und dann muss man doch, wenn man so etwas gemacht hat, dann muss man doch wissen, irgendwann kommt das ans Licht und dann kommt es dann aber richtig. Also da ist ein grosser Fehler passiert, dass er selber so dermassen ins Rampenlicht gestanden ist. Hätte man ihn wahrscheinlich vor sich selber schützen müssen.
Aber das Ganze, Thomas Matter, ist 15 Jahre her. Hat keine strafrechtliche Folgen gehabt. Kann man das nicht abhaken unter dem Thema Jugendsünde?
Ja gut, ich muss sagen, ich finde die ganze Geschichte eigentlich unglaublich. Oder? Machen wir noch schnell, gehen wir schnell zurück. Schauen wir Patrick Fischer an, wie der entlohnt worden ist, aufgrund, dass er ein Covid-Zertifikat erschlichen hat.
Gefälscht.
Oder gefälscht. Notabene ist nach der Pandemie rausgekommen, dass die Zertifikate eigentlich verfügst gewesen sind. Weil die Zertifikate, wenn man sich zurückerinnert, sind ja gemacht worden, weil man gemeint hat, wenn man geimpft ist, können andere nicht anstecken. Das ist ja rausgekommen, das stimmt gar nicht. Also jetzt hat man den Patrick Fischer als Super-Nazi-Trainer entlohnt. Wegen etwas, das er erschlichen hat oder gefälscht hat, das es gar nicht gebraucht hätte. Also dort staune ich schon.
Also damals hat es gebraucht. Du kannst ja nicht einfach die Brille von heute anschauen und sagen, ja, früher doch, ist alles
anders. Das machen die Journalisten immer. Die schauen immer, machen immer Backtrading, sagen wir dem. Und schauen in die Vergangenheit und sagen, die hätten das nicht verbrauchen, obwohl die Vergangenheit.
Und darum ist das für dich keine Jugendsünde vor 15 Jahren? Oder sagst...
Nein, ich sage, vielleicht ist das eine Jugendsünde, aber die Moralkeulen, die ich sehe, vor allem vom Schweizer Fernsehen. Und nachher kommt aus, dass der Moderator, der das eigentlich oft der Record gehört hat und gar nicht hat dürfen publizieren, das publiziert und dann kommt aus,
dass der Gast hat das gehört. Er sagt, es sei nicht oft der Record gewesen. Einfach,
ich vermute, mein Buch sagt, so ein Mittagessen ist immer oft der Record. Da muss man nicht extra sagen, das ist jetzt oft der Record. Und ich bin einfach und dann kommt aus, dass er so Facebook Sachen, Social Media Posts hat. Also das SRG müsste reagieren, weil wenn jemand anderes das so machen würde, der im öffentlichen Leben steht, dann hätte man das schon lange abserviert.
Also reagieren heisst entlassen?
Ja, ich meine, wenn ich das anschaue, man kann ja das nie mehr ernst nehmen.
Katharina Prilic, ist das jetzt eine Hexenjagd auf den Journalist oder ist er irgendwo durch selbstverantwortlich, dass das jetzt rauskommt?
Ja, das Blöde ist tatsächlich, oder da kann ich mich ein bisschen anschliessen, es war ungeschickt von beiden, oder? Der eine kann, und das ist nicht einfach so salopp, ein Zertifikat fälschen geht nicht in einer aufgeheizten Zeit, wie wir damals waren, wenn jemand Vorbild ist, wenn jemand öffentlich ist. Dann muss man sich mehr überlegen. Und dann ist das ja nicht das Einzige. Derart viel zu schnell zu fahren, das ist gemeingefährlich. Das geht nicht. Das muss man sich überleben als öffentliche Person, die auch selber an seine Spieler so hohe Ansprüche hat. Umgekehrt, oder, ist es dann eben ein bisschen etwas Ähnliches. Wenn ich so Sachen anprangere und im eigenen Leben dann eben auch solche Fauxpas mache, dann wird es schwierig. Und, oder einmal so einen Spruch fallen lassen in der Emotionalität, das ist sehr verzeihbar. Aber schreiben, wo man Zeit hat, zum Überlegen, das geht genauso nicht. Auch er ist eine öffentliche Person und muss sich dann überlegen, was man selber schreibt.
Auch wenn es 15 Jahre her ist und nicht justiziabel, jetzt nimmt es mich aber gleich noch wunder, das Ganze. Patrick Fischer, Nazi-Trainer, bei einem Mittagessen. Ihr seid viel auch mit Journalisten zusammen. Redet mit Journalisten. Ändert das euer Verhalten jetzt? Überlegt man sich mehr, was man sagt?
Eben Details vom Ganzen. Das muss jetzt irgendwie der Presserat, da gibt es wahrscheinlich eine Untersuchung und da sieht man, wie das genau gelaufen ist. Da ist jetzt teilweise ein bisschen Aussage gegen Aussage und für mich irgendwie auch noch schwierig, um jetzt das abschliessend beurteilen.
Aber überlegst du dir mehr, was du sagst?
Hat einfach schon einmal vor Augen geführt, wie man die Regeln auslegen kann und wie die einen die Regeln anders auslegen als die anderen.
Uli, wenn ich mit dir
also ja, von dem her ja.
Dann gehe ich davon aus, dass das zu oben nicht im Tele Zürich kommt.
Ist das so? Also das gehst du immer noch oder bist du gecampt und zeigst Journalisten weniger als früher?
Je nachdem, wenn ich mich einem Journalist vertraue, sage ich vielleicht weniger. Aber meine Meinung ist, wenn ich ein Mittagessen habe, das nicht eine Traktandenliste hat oder ich gehe mit irgendwo ein Bier trinken, dass das oft auf der Record ist und dass das nicht am nächsten Tag im Fernsehen kommt.
Einverstanden, Katharina?
Also für mich als Minderheitenpolitikerin habe ich mir immer überlegen, wie handle ich auch persönlich. Das, was ich gegen sage, muss ich möglichst versuchen, sage nicht, ich sage unfehlbar, aber möglichst versuchen, auch zu leben. Darum, diese Vorsicht habe ich immer gehabt. Ich habe immer gewusst, oder ihr als Journalistin habt einen Job. Wenn ich Zeug sage, das nicht geht, muss ich damit rechnen. Ups, jetzt könnte das ausgeschlachtet werden. Eben, gerade bei Minderheitenpolitikerinnen versuchen wir ja dann auch, die unschönen Sachen herauszufinden. Es hat einfach null bestätigen, gut vorsichtig zu sein und darüber zu reden.
Ja. Corinna Prelitz-Schuber, Corinna Gredig, Thomas Matter, danke für die engagierte Diskussion. Morgen Abend gibt es einen spannenden Tag täglich mit dem Schweizer Rüstungschef Urs Lohr. Ihnen zuhause danke fürs Zuschauen und wir haben schon Frühlingsgefühl gehabt. Darum wünsche ich Ihnen einen wunderbaren, schönen Frühlingsabend. Ade miteinander.